Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport 1. Ganz frisch mit den Eindrücken von der Handball-EM, von den ersten vier Spielen, die es am heutigen Donnerstag gegeben hat. 22.17 Uhr sitzen wir hier und wollen natürlich sprechen, wollen drüber reden, wie die deutsche Mannschaft geschlagen hat. Zum Auftakt gewonnen, 30-27 gegen Österreich. Das kann ich vorweg schon mal sagen für die alle, die es nicht geschaut haben. Wir werden drauf schauen und uns natürlich mal mit beschäftigen. Mein Name ist Sebastian Müller und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Robin Buditz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian, du hast das Ergebnis schon reingeworfen, der erhoffte positive Auftakt mit zwei Punkten und das erwartete wirklich zähe Spiel.
So sieht's definitiv aus, du hast es schon ganz gut umschrieben, es war das erwartete zähe Spiel, wir hatten es zwischenzeitlich mal geschrieben hin und her, gerade die erste Halbzeit war doch, ich sag's mal so, es war kein super anschaulicher Handball. Es war ein Handball, wo es wirklich eine Abnutzungsschlacht zwischen den Defensivreihen gegeben hat. Nach 10 Minuten stand es 4-1 für die deutsche Mannschaft. Ich glaube, das spricht sehr gut dafür, wie schwierig es gewesen ist für diese Mannschaft oder für beide Seiten irgendwie in gute Situationen reinzukommen, gute Situationen zu bekommen. Und also Robin, ich denke, wenn wir uns das ganze Spiel ansehen, können wir sagen, die deutsche Abwehr, sie steht. Und gerade in der ersten Halbzeit war das ja schon Weltklasse, muss man schon sagen.
Ja, die erste Halbzeit war absolut Weltklasse, abwehrtechnisch. Da fällt mir nicht, eigentlich fällt mir in der ersten Halbzeit nichts ein, was in der Abwehr besser gemacht werden kann. Du kannst vielleicht ein, zwei Tore im 7 gegen 6, kannst du die Dinger versenken. Das würde ich aber jetzt nicht unbedingt der Abwehr zulasten, sondern das ist ja dann gefühlt schon wieder aus der Abwehr in den Angriff, Umschaltspiel, das Tor zu werfen, aber 8 Gegentore, das ist Wahnsinn. Also es ist einfach unfassbar gut. Vor allen Dingen in der Folge dessen, dass du auch 2-3 verschiedene Abwehrkonstellationen schon gesehen hast in der ersten Halbzeit, war das wirklich großes Kino. Hat in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach ein bisschen nachgelassen, definitiv. Die zweite Halbzeit verlierst du dann auch tatsächlich ja mit einem und kassierst 19 Gegentore, ne? Das sind halt einfach mal 11 mehr, als du in der ersten Halbzeit kassiert hast. Also mehr als doppelt so viel. Da weiß ich nicht, ja, fehlt mir irgendwie wirklich die Begründung und die Sicht drauf, wie das so in der zweiten Halbzeit kippen konnte. Klar, das Spiel wurde viel, viel schneller. Also wir hatten Phasen dabei, da dachte ich, was ist denn jetzt auf einmal los? Also es war ein komplettes Kontrastprogramm zur ersten Halbzeit. Das wurde auch wild, das Spiel tatsächlich. Also war dann auch jetzt nicht der schnelle Handball, den wir ja auch teilweise mögen, sondern wirklich etwas arg wild. Aber ja, erste Halbzeit muss ich sagen, eine der besten Abwehrleistungen, die ich je gesehen habe von den Deutschen.
Auf jeden Fall, da bin ich absolut bei dir. Auch Anni Wolf hinten drinne, wichtige Bälle gehalten. Das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Also das sah wirklich gut aus. Klar, aber auch da habe ich es auch schon gesehen und ich bin auch auf deine Meinung gespannt. Wir haben es jetzt zum dritten Mal gesehen, dass wir in der Formation Marco Grigic auf halb links, Julian Köster auf Mitte, Renas Uschins auf halb rechts begonnen haben. Und ich sitze hier zum dritten Mal und denke mir so, diese Kombination ist vielleicht eine gute Idee, aber sie belebt dieses deutsche Positionsangriff irgendwie nicht. Köster kann Grigic nicht selbst hinstellen, sodass Grigic selbst versucht zu kreieren muss, was er einfach nicht hinkriegt bisher. Das muss man knallhart so sagen. Die Quote 1 von 5 ist nicht sonderlich gut. Auch Julian Köster mit 3 von 7 ist nicht richtig gut. Und wenn ich überlege, dass dann Juri Knorr erst in der, ich glaube, 20. Minute kommt, und man auch sieht, wie sich dann das deutsche Spiel auch einfach ändert von der Dynamik her, wie viel mehr eingebaut wird, wie viel mehr Möglichkeiten gibt im Positionsangriff, bin ich ganz ehrlich, Juri Knorr, auch wenn er natürlich in der zweiten Halbzeit auch Phasen hatte, wo er echt wild gewesen bin, da bin ich auch bei dir, aber wir können uns das nicht erlauben, den Juri Knorr 20 Minuten auf der Bank sitzen zu lassen. Das wird uns gegen andere Mannschaften wehtun.
Aber das werden wir gegen andere Mannschaften noch nicht sehen. Da bin ich mir zu, ich sag mal lieber 99,9%. Nicht, dass du mich nachher noch drauf festnagelst, aber ich bin mir sicher, dass wir Juri Knorr im Verlaufe des Turniers mehr auf der Platte sehen werden und auch früher, im Zweifel sogar auch startend, weil er einfach der Kreierende, der Chancenkreierende, der Torgefährliche und der das spielsteuernde Mittelmann ist, den du auf dem absoluten Top-Niveau brauchst. Und genau das werden wir sehen. Ich muss klar voll mit dir gehen. Marco Grigic, nicht die beste Quote gegen in beiden Spielen gegen die Kroaten gehabt. Jetzt eine vernichtend schlechte Quote, muss man einfach so sagen. Wenn du 1 von 5 triffst, ist es einfach nur, also das ist nicht gut. Aber wir hatten heute zum Glück jemanden, der für ihn in die Bresche gesprungen ist. Und mir war klar, dass das Ding sauber und sicher über die Bühne geht, nachdem Miro Schlurow reinkam und so unaufgeregt und entspannt und befreit und ohne irgendwie sich Gedanken darüber zu machen, dass es hier jetzt sein erstes Turnier ist, wie der da das heute runtergespielt hat mit einer 100%-Quote, 4 von 4, total viele geile Aktionen. Ich denke zum Beispiel in der zweiten Halbzeit gegen Ende, wo es wirklich eng ist nochmal, ein Anspiel an Julian Köster am Kreis, der sich abgesetzt hatte, ja. Aber auch abgelegte Bälle auf Außen, 1 gegen 1, immer wieder in die Abwehr rein. Johannes Goller ist Man of the Match geworden. Für mich direkt dahinter hätte man auch Miro Schlurow dazu machen können. Er hat nur weniger Tore geworfen, das ist das Problem, glaube ich. Und fand ich großartig.
Ja, auf jeden Fall. Also finde ich auch, Miro Schlurow hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, wirklich gute Aktionen gezeigt und wäre wirklich auch da mal so ein bisschen auch für Belegung besorgt. Und also da muss ich sagen, also es war auf jeden Fall ein gelungenes Blü. Aber du hast ihn gerade schon angesprochen, wir müssen über Johannes Goller reden, ja. Also wir hatten ja auch in den letzten Jahren, da gab es immer Phasen, wo wir gesagt haben, so ja, also irgendwie, er spielt gut defensiv, aber vorne klappt es nicht so ganz. In diesem Spiel muss ich sagen, ist vielleicht das beste Spiel von Johannes Goller in den letzten 2, 3 Jahren im Nationaldress. Ich fand aber von Beginn an voll präsent da, hat Hutecek direkt fühlen lassen, dass es heute wehtun wird, wenn er da durch die Abwehr durchgehen will. Fand ich sehr stark, dass er direkt das Zeichen gesetzt hat, bis hierhin und nicht weiter. Also richtig, richtig gut. Und vorne, er war ja immer anspielbereit, hat tolle Tore gemacht, aus alles rausgemacht. Klar, einen einzigen Fehlwurf nur. Aber es war auch der letzte Wurf, glaube ich, den er insgesamt hatte. Da waren es noch mehr 7 von 7. Ich finde wirklich, das ist genau den Johannes Goller, den die deutsche Mannschaft braucht, wenn sie ins EM-Halbfinale einziehen will. Das war genau diese Weltklasse, die wir von ihm sehen wollen.
Ja, total. Ne? Also Abwehrchef, ohne Frage, Spielzeit, ne? Daran kannst du es allein schon festmachen. Stand 50 Minuten auf dem Platz, also so lange standen sonst nur die beiden Außen, Zerbe und Mertens auf dem Platz. Goller wahnsinnig gut drin gewesen, ne? Also Lukas Hutecek gefühlt in der ersten Halbzeit komplett aus dem Spiel genommen. Der ist dann in der zweiten Halbzeit, ist Hutecek ein bisschen wieder reingekommen mit dem klassischen Spiel, das er so hat, ne? Dieses Durchtanken trotz Kontakt irgendwie ja. Noch ein Tor machen. Das gab es in der ersten Halbzeit nicht. In der ersten Halbzeit wurde Hutecek beim ersten Kontakt sofort festgemacht. Er konnte den Ball weder weiterspielen noch aufs Tor werfen und das war halt einfach, das war Gollers Verdienst und er war da definitiv in seinem Kopf in der ersten Halbzeit. Und vorne, ja, Wahnsinn, ne? Ich denke an die eine Szene, wo er irgendwie auf einmal aus dem Rückraum den Ball im Einlaufen kriegt, reingeht, Körpertäuschung macht, sich um die eigene Achse dreht und einen 7 Meter zieht. Was ist das für eine absolut gute Aktion von einem Kreisläufer? Also, das ist wahnsinnig gut gespielt, ne? Irgendwie ein bisschen ärgerlich natürlich, dass er dann zum Beispiel den einen da liegen lässt vom Anwurf, ne, wo der Torwart wirklich weg ist, den setzt er dann an den Pfosten. Im 7 gegen 6, aber das war, glaube ich, nicht nur Johannes Goller, sondern auch Andi Wolf und Juri Knorr und alle haben heute das leere Tor nicht getroffen. machen wir einfach die Hälfte von diesen Würfen rein, dann wird das Ding mit 6 gewonnen, anstatt mit 3, ne?
Das letztlich, ist halt, letztlich, ja. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich hatte 29, 26 getippt, also ich war nah dran am letztlichen Endergebnis, also ich hatte schon ein relativ gutes Gefühl dafür, wie es laufen würde. Aber ja, also ich denke, wenn wir die erste Halbzeit nehmen können, ist auf jeden Fall die Defensive, die uns ganz, ganz stark gemacht hat. Der zweite Halbzeit war es dann offensiv, also war es einfach wilder, da hat man offensiv auf mich auch ein bisschen mehr funktioniert. Man ist viel besser in diese, ja, in die ersten Situationen reingekommen. Man hat Ballgewinne gehabt, man konnte sich dann auch viele einfache Tore erzielen, die in der ersten Halbzeit nicht so da gewesen sind. Also da sind auch die Österreicher sehr gut zurückgelaufen, das darf man nicht vergessen. Aber in der zweiten Halbzeit war es besser, man hat einfache Tore erzielen können, war dann 4 auf 4 weg, auf 5 weg. Und da muss ich dann auch, dann erwarte ich auch von der Mannschaft, dass sie das in ruhige runterspielen. Dass wenn du 26, 21 führst, 10 Minuten vor Schluss, darfst du es nicht mal nochmal so knapp werden lassen, dass die Österreicher mit 2 Toren rankommen und irgendwie nochmal dran schnuppern, hier vielleicht noch die Überraschung zu machen. Also das war noch so ein bisschen, wo ich dann wieder gesagt habe, so ja, das ist wieder dieses bisschen typisch Deutsch. Du denkst schon, du bist durch, bist es dann aber nicht, sodass du so diese 2-3 Prozentpunkte nachlässt und ja, dann unnötig spannend machst.
Absolut, das ist genau das, was der Bundestrainer Alfred Gisser dann auch im Nachgang, also im Interview nach dem Spiel gesagt hat, dass ihn das geärgert hat. Er hat auch von einer Weltklasse-Abwehr gesprochen, da hat er sich sehr darüber gefreut. Nur was er nicht ganz verstanden hat, ist, man war in 4 bis 5 Situationen in diesem Spiel, war man auf 4 beziehungsweise 5 Tore weg und hatte halt auch die Ballgewinne, um dann auf 6 zu gehen und dann 6, 7, 8, ne? Also dann diese Agilität zu bekommen, eben sich wirklich abzusetzen. Aber bezeichnend finde ich, es sind ja schon irgendwie die ersten 5 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo du aus einem 12-8 auf einmal steht's auf einmal 15-13 beziehungsweise 15-14, glaube ich sogar. Und dann setzt du dich aber wieder ab auf 4 und dann kommen sie wieder dran, dann setzt du dich nochmal ab, dann kommen sie wieder dran. Also es ist irgendwie, wie du schon gesagt hast, so die magische Zahl 4 oder 5 sorgt bei den Deutschen scheinbar dafür, irgendwie so einen Gang runterzuschalten und das ist nicht möglich bei einer Europameisterschaft, glaube ich. Also das kannst du vielleicht machen gegen Teams wie
die Ukraine.
Ich will niemanden hier zu nahe treten, Angola oder was weiß ich nicht, was bei einer WM, aber sicherlich nicht gegen Österreich, gegen die du schon häufiger mal festgestellt hast, dass die ja auch inzwischen echt guten Handball spielen. Und was dann doch aber irgendwie, ne, es hat gereicht. Was mich geärgert hat, ist, dass auch teilweise wieder Konstantin Möstl, ich finde, der hat nicht gut gehalten, sondern wir haben dem aus 6 Metern echt Bälle auf die Pfoten geworfen, dass es so aussah, als ob er gut gehalten hätte.
Ja.
Also, weil die Quote ist von ihm ist jetzt nicht überragend und die Bälle, die er gehalten hat, das waren fast alles freie auch, ey. Gerade in der ersten Halbzeit, ne, brauchen wir nicht drüber reden, also kassieren wir, wenn wir mehr Gegentore kassieren, dann sind diese 12 Tore, die Deutschen werfen, dann ist das eine Katastrophe. So, ne? Also das kannst du dir nicht gegen jede Mannschaft erlauben.
Ja, ich finde folgende Statistik eigentlich noch ganz, ganz spannend. Also wenn du dir die Wurfquote anschaust, die deutsche Wurfquote liegt bei 59%, damit um 1 Prozentpunkt weniger als bei den Österreichern. Oder denkst du dir, okay, das muss ein guter Torhüter sein, aber insgesamt gab es 9 Paraden und die anderen 12 Fehlwürfe haben allesamt ja entweder Latte, Pfosten oder nicht mal aufs Tor gekommen. Und das ist dann halt schon etwas, wo ich denke, da müssten die halt ran, weil die Quote von 59% wird gegen die Top-Teams in der Hauptrunde, da wirst du keinen Blumentopf mitgewinnen. Das ist dann einfach so. Da müssen ein bisschen dran geschraubt werden. Wie gesagt, es ist erstes EM-Spiel, alles gut, aber ich bin auch bei dir. Da müssen sie auf jeden Fall nochmal ran, genauer darauf zielen, genauere Chancen suchen. Haben die teilweise auch gut gemacht. Ne? Beispielsweise der Kemper von Mertens auf Uschins. Brutal gut. Also das klappt jetzt da auch schon sehr, sehr gut. Zumal es, glaube ich, wahrscheinlich die beste Aktion von Uschins gewesen ist, der leider auch ja 45 Minuten komplett abgemeldet gewesen ist. Ganz, ganz wenig nur gute Aktionen gehabt. Am Ende 4 Tore. Ich weiß nicht, wie er auf 4 Tore gekommen ist, aber hat sie letztlich gemacht. Aber ja, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen dran geschraubt werden, dass man da konsequenter die Chancen nutzt, die man hat und vielleicht sollte man nochmal üben, aufs leere Tor zu werfen, dass man die Bälle dann noch reinmacht.
Definitiv, definitiv. Ich finde, Uschins hatte tatsächlich gute Durchbrüche, muss ich sagen. So ganz...
Also ich fand, in der ersten Halbzeit hat er sich sehr oft festgelaufen, aber da hatten sie ihn auch sehr gut im Griff. In der zweiten Halbzeit, stimmt schon, da war es auch schon ein bisschen besser.
Was für deinen Punkt spricht, und das ist für einen Spieler wie Uschins, das kann und darf eigentlich nicht sein, der hat halt 0 Tore aus 9 Metern, ne? Also der hat alles innerhalb 9 bis 6 Metern hat der seine Tore geworfen. Und da muss gerade aus dem Rückraum von ihm, die Tore brauchen wir. Ne? Das sind die Tore, die dann darüber entscheiden, ob du ins Halbfinale kommst, ob du um eben Medaillentreppchen etc. spielst oder nicht. Da müssen solche Bälle dran rein und dann muss auch ein Grigic mehr als 1, 2 Hütten machen. Wir reden von diesen dreckigen Toren, die du dann auch mal brauchst. Aber erstes Spiel, 2 Punkte, der erwartet heftige Kampf gegen Österreich, Haken dran machen, auf der ersten Halbzeit aufbauen und die Serben überzeugend mit 6 bis 10 Toren wegfeuern. Ja, so definitiv. Mein Plan.
Ja. Ja, ich würde, Robin, ich würde mit dir noch über zum Abschluss noch über ein, zwei andere Dinge. Ich würde auf jeden Fall in Österreich mal zu sprechen kommen, denn wie Bitte. Gesagt, alles gegeben. Für mich bei den Österreichern Spieler des Spiels war Jakob Nick. Der Rechtsaußen, die Deutschen wollten unbedingt, dass er Rechtsaußen wirft, weil sie gesagt haben, hey, Rechtsaußen, lieber ihn als Sebastian Trimmel auf der anderen Seite. Naja, sag's mal so, 7 von 9. Quote sehr, sehr stark. Also der hat konsequent eingeschlagen und wirklich jede Chance genutzt, die er bekommen hat.
Ja, irre gut gespielt, ne? Und die Tore hat er sich gezogen, irgendwie immer auf die gleiche Art und Weise, ne? Er springt ja. Halt, er hat halt eine enorme Sprungkraft. Nenn mir irgendeinen Außenspieler, der auf diesem Niveau bei einer Europameisterschaft inzwischen spielt, der nicht Sprungfedern drin hat, so muss ich sagen,
ja.
gefühlt. Aber immer der angetäuschte Wurf, ne? So dass er den Torwart eben schon zu einer Bewegung animiert, beziehungsweise zu einer Entscheidung ja verleitet und dann eben ihn oben drüber legen oder ihn, wenn der Torwart eben die Bewegung nach oben macht und gerade stehen bleibt, dran vorbeilegen. Das ist schon echt gut, wie er es gemacht hat. Und wundert mich dann irgendwie ein bisschen, wenn gesagt wird, dass man ihn die ganze Zeit werfen lassen möchte, aber sich dann scheinbar sein Wurfbild ja offensichtlich nicht so genau angeguckt hat, weil sonst nimmst du dir mehr von, also sonst nimmt sich ein Weltklasse-Torwart wie Andy Wolf es ist, eigentlich von 9 Würfen mehr als 2 weg. Und das weiß ich nicht, ne? Also ohne Frage, Andy Wolf großartig gehalten, gerade auch gegen den Kreisläufer der Österreicher, über den natürlich auch viel gespielt wird.
Tobi Wagner.
Auch von 6 Metern, aber ja, Jakob Nick. Hut ab, gut gemacht. Und sein Pendant auf rechts, Sebastian Frimmel.
Auf links.
Auf links, ja, klar, ja. Rechts, links. Auf links, der abgezockte, arrogante Zocker, der er eben ist, ey, wirft natürlich ekelhafteste 7 Meter. Und,
oh ja.
Ja, Andy Wolf explodiert, als er dann den entscheidenden gefühlt hält, ne? Weil damit gewinnt Deutschland das Spiel dann endgültig, ne? Als er dann Frimmel den einzigen 7 Meter in der entscheidenden Phase abnimmt.
Ja, das war ganz, ganz wichtig, dass er den weggenommen hat. Also es war eine ganz, ganz entscheidende Parade von Wolf in der Phase. Also das hat er richtig gut gemacht. Aber ja, wie gesagt, die beiden Außenspieler der Österreicher haben es richtig gut gemacht. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ansonsten, wie gesagt, das war, glaube ich, bei den Österreichern viel Luft nach oben. Bielik 1 von 6. Ja, auch da erwartet man mehr vom Kapitän, von der Anführer dieser Mannschaft. Da muss ein bisschen mehr kommen.
Bielik ist nicht der Anführer dieser Mannschaft, sorry. Da muss ich inzwischen ganz klar widersprechen. Das ist, also du hast es heute gesehen, das ist Lukas Hutecek. Und Lukas Hutecek, muss ich sagen, ist der bessere Handballer inzwischen als Mikola Bielik.
Bin ich absolut bei dir.
Es ist einfach so.
Ja.
Wie dieser Typ trotz dieser Sonderbehandlung von Johannes Goller in den ersten 15, 20 Minuten trotzdem noch 6 Hütten macht und sich da durchtankt. Alter, der Typ, der muss doch alles so geisteskrank wehtun heute. Der wurde einmal von Johannes Goller komplett durch den Fleischwolf gedreht, ausgeschüttelt, an die Wäscheleine gehangen und dann hat er trotzdem danach noch 6 Tore gemacht. Also das ist unfassbar, finde ich. Und da fand ich einen Kommentar von Johannes Bitter, dem Experten in der ARD, interessant, der Lukas Hutecek als Weltklassespieler bezeichnet hat. Und in so einem Spiel wie heute, finde ich, kam das so ein bisschen raus, dass er echt ein Niveau erreicht hat, das man auch mal hervorheben muss. Und das sage ich jetzt nicht mit der TVV-Lemgo-Brille auf.
Ja, aber absolut. Ich meine, auch war ja gerade in der Entschlussphase ganz wichtig. Er hat 3 Tore geworfen, hat immer wieder die Entscheidung gesucht, die Auslösungshandlung gemacht. Also von daher bin ich doch absolut bei dir. Also für mich ist Bielik auch irgendwann stehen geblieben mit seiner Entwicklung. Und ich finde auch beim THW ist er nicht der Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft. Also von daher bin ich sowieso gespannt, wie es jetzt auch letztlich wirklich weitergeht. Weil ich finde, er hat das Potenzial eigentlich gehabt, diesen Schritt zu diesem Weltklasse-Mann zu machen. Aber so richtig ganz hat er es halt nicht geschafft. Das ist dann für mich einfach Hutecek, muss man ganz ehrlich so sagen. Und ja, also da kann ich auch absolut Jogi Peter verstehen, wenn er da sagt, Weltklasse-Spieler, weil Es ist es einfach so. Er ist unglaublich, hat die Fäden in der Hand im österreichischen Angriff und findet immer wieder Lösungen, findet seine Mitspieler und macht das wirklich immer wieder richtig, richtig gut. Also das muss man schon ganz klar sagen. Wie gesagt, jetzt hat es nicht gereicht für die Österreicher. Für sie wird es natürlich weitergehen in 2 Tagen, das wichtige Spiel gegen Spanien. Und damit wollen wir eine kurze Pause machen und dann gleich auf das andere Spiel schauen. Spanien gegen Serbien, da gucken wir natürlich gleich mal ein bisschen drauf auf den kommenden deutschen Gegner, beziehungsweise die 2 kommenden. Erstmal Serbien und dann natürlich dann am Montag die Spanier. Aber was machen wir in einer kurzen Pause hier bei Anruf euer Handball-Talk auf Sport1. Ja, wir sind zurück und wollen natürlich jetzt sprechen über das zweite Spiel und beziehungsweise das erste Spiel in der Hauptrundengruppe, in der Vorrundengruppe A, wo ja die Spanier gegen die Serben gespielt haben. Das war dann eben um 18 Uhr schon deutscher Zeit. Und man muss mal sagen, die Spanier haben es am Ende durchgezogen, 29-27. Sah teilweise ein bisschen deutlicher aus, aber man muss sagen, die Spanier haben es verpasst, den Sack zuzumachen, so ein bisschen die deutsche Mannschaft, dann wurde es hinten auch so ein bisschen spannend und Chapeau an die Serben, die gefightet haben, aber ich muss sagen, nach dem Spiel, ich habe vor keinen der beiden Mannschaften wirklich große Angst, Robin.
Nein, muss ich dir voll und ganz zustimmen, das war auch ein zähes Spiel, finde ich. Es hat so ein Auftaktspiel gefühlt, irgendwie hat das so in sich, auch wenn die andere Gruppe natürlich in der anderen Gruppe das Gegenteil bewiesen wurde, meiner Meinung nach. Also da wurde schon ziemlich guter Handball gezeigt, das hätte ich mir vielleicht bei uns auch gewünscht in der Gruppe, aber gut, die Serben und die Österreicher sind natürlich auch ganz andere Kaliber als die Tschechen und die Ukrainer. Und deswegen muss ich sagen, gehe ich mit dir. Ich hatte die Spanier einfach auch ein bisschen stärker erwartet und hätte nicht gedacht, dass die gegen die Serben dann doch so auch ins Schwimmen kommen. Und die Österreicher, eine Chance auf die Hauptrunde haben die schon, muss ich sagen, wenn ich mir die Spanier und die Serben so angucke. Also ich bin mal auf das Spiel der Spanier gegen die Österreicher gespannt am Samstag tatsächlich.
Ja, ich auch. Also für mich wird das, glaube ich, auch, das wird ein tolles Spiel, weil ich glaube ich wirklich die Spanier, ich glaube natürlich, die wollen natürlich ein bisschen auch Revanche, ne, für das letzte Aufeinandertreffen. Wir erinnern uns, da haben die Österreicher die Spanier rausgekegelt aus der Vorrunde in Deutschland. Das haben die mit Sicherheit noch in Erinnerung. Da werden sie mit Sicherheit sich reinfuchsen wollen, aber also ich muss sagen, die Spanier, sie haben echt gute Aspekte gezeigt, haben ohne Torhüter gespielt, aber auch überraschenderweise die Serben, auch da Kupara, Jusaljev kaum Ball gehalten, hier jetzt Sergej Hernandez und Ignacio Biosca haben auch kaum Bälle gehalten, also Ende sind 7 parat bei den Spaniern und 9 oder auch 7 bei den Serben, so siehst du mal ungefähr sogar auf gleichem Niveau. Und ja, also ich finde halt, die Spanier haben es teilweise gut gespielt, aber vor deren Abwehr habe ich genauso wenig Angst wie von der Serben. Ich meine, die haben Alex Dujovic natürlich erst halbzeit nicht spielen lassen, was natürlich ja auch vielleicht dann ein bisschen einfach so war, ihn noch ein bisschen zu schonen. Ich muss sagen, Markus Fies, dieser 18-Jährige, Alter, der hat Qualität. Also ich glaube, da werden wir noch echt viel Freude an dem Mann haben, ey. Zwar nicht überragend viel gespielt, waren es knapp 17 Minuten, aber der hat so einen Zug zum Tor, trifft unheimlich gute Entscheidungen. Auf den freue ich mich schon. Ich glaube, den muss die deutsche Mannschaft auf jeden Fall im Auge behalten, weil der ist schon echt, da war für was, um was ganz, ganz Besonderes zu machen. Also,
Ich glaube, dass die Spanier zwei, drei Jahre hinten dran sind, was die Deutschen schon erreicht haben. Und ich glaube, dass die Spanier in ein paar Jahren wieder richtig krass Spaß machen werden.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die sind jetzt wirklich voll im Umbruch halt drin. Das merkt man auch. Wenn du die Serben anschaust, da geht alles über Kukic. So, wenn der keine 50er Auslösung hat und macht, dann wird es halt echt dünn im serbischen Angriff. Muss ich sagen, da haben die Spanier auch echt echt gepennt, weil die Serben viel über den Kreis gespielt haben. Es hat extrem gut funktioniert. Das muss man sagen. Marcinic hat sein Tor gemacht, Pechmalbec hat sein Tor gemacht. Also, das hat extrem gut funktioniert. Da haben sie echt ein bisschen gepennt, beziehungsweise haben sehr gut bestraft bekommen, dass sie sehr eine offene Abwehr gespielt haben. Haben auch viele 7 Meter bekommen, insgesamt 10 Stück. Auch nicht ohne, haben davon 7 verwandelt. Das waren auch dann gerade so in der ersten Halbzeit so ein bisschen das Thema, wie sie dann überhaupt im Spiel drinne geblieben sind teilweise. Also Serbien wird diese Gruppe als letzter abschließen. Ich sehe da nicht, dass da was anderes passieren sollte, weil sie einfach doch noch sehr limitiert sind. Offensiv, das muss man einfach so knallhart sagen. Kojadinovic hat ein gutes Spiel gemacht mit 6 von 8, aber das ist schon, da ist schon wirklich, da sind auf 2, 3 wenige Köpfe das Spiel aufgebaut und wenn die halt nicht funktionieren, wenn du beziehungsweise die im Griff hast, dann wirst du diese serbische Mannschaft schlagen und das sollte für die deutsche Mannschaft dann am Samstag kein Problem werden, damit 6, 7 Hütten zu gewinnen, das gehe ich schon definitiv von aus, ja.
Da, wie gesagt, da sollte man sich Selbstbewusstsein holen und da wirklich Vollgas geben und das Spiel relativ schnell klar machen und dieses gerade das Überwinden, was jetzt heute eben gemangelt hat, eben auch bei einer 4-5-Tore-Führung noch diesen Hunger zu zeigen und dann wirklich den Gegner auch platt machen zu wollen. Ne? Das ist halt sowas, was so Teams wie Dänemark, Frankreich regelmäßig beweisen. Ne? Dieses, wir wollen den Gegner jetzt einfach auffressen. Und dass diese Mentalität, ich glaube, dass die gut tun würde, im Turnierverlauf.
Ja, apropos Thema Auffressen, wenn du schon Frankreich ansprichst. Lass uns die Gruppe B gehen. Wir wussten ja schon, okay, Frankreich, Norwegen sind da Favorit. Wir haben gesagt, vielleicht, okay, Tschechien kann ja vielleicht ein bisschen was machen. Ja, was passiert? Kassiert im ersten Spiel, da hatte 42 Gegentore. Ich habe teilweise ein bisschen reingeschaut. Ich fand, die Abwehr war wirklich wie ein Schweizer Käse. Also da lief gar nichts zusammen. Die hatten solche Räume, die Franzosen. Also wow, also da hätte, glaube ich, ein LKW teilweise durchgepasst bei den Lücken. Ja, und die haben einfach brutal gespielt, konsequent jeden eingesetzt, sich einfach Selbstvertrauen geholt und ja, die gehen da richtig mit Selbstvertrauen in dieses Turnier, ey.
Ja, also schon bitter, ne? Also von den Tschechen hätte ich gerade defensiv
Ja.
wesentlich mehr erwartet. Hatte ein relativ niedriges Ergebnis getippt.
Ich auch.
Und auf der anderen Seite haben sie 28 Tore geworfen. Das hätte ich gedacht, dass diese EM gar nicht machen. Aber das liegt dann natürlich auch am Spielverlauf. Wenn die Franzosen da natürlich dann irgendwie schon mit 8 führen, dann verteidigst du irgendwann nicht mehr so aufmerksam und lässt den Gegner natürlich auch irgendwie zu fast 30 Toren kommen, ist dann auch der Geschwindigkeit des Spiels natürlich
Klar.
geschuldet. Aber ja, guck dir die Torschützenverteilung an bei den Franzosen, ne? Also ich sehe hier Prandi mit 6, Richarlison mit 6, Delaney mit 6, Fabregas mit 4. Zäpfel, der eingesprungen ist für Nedim Remili, wirft 4 von 4, das ist natürlich richtig stark. Min 3, Mem 3, Tornar 3, also was für eine unfassbar gute Verteilung der Torschützen. Ne? Also da hat jeder wurde in Szene gesetzt, wie du schon gesagt hast, und jeder ist perfekt, beziehungsweise mit viel Selbstvertrauen in das Turnier gestartet. Ist ja eigentlich das, wo ich gesagt hatte und auch ein bisschen gehofft hatte, dass das bei den Franzosen nicht so passiert. Jetzt ist es leider passiert.
Ja, das muss man so sagen. Es ist wirklich passiert. Es ist, wie gesagt, absolut dominiert. Also die Chain hat wirklich keine Chance. Zumal auch bei Chain auch noch eine Verletzung dazugekommen wird, das auch noch ein bisschen wehtun könnte. Ich warte, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das verletzt hat, aber auf jeden Fall war es eine ganz, ganz wichtige Personalie bei den Tschechen, was natürlich dann auch noch mal richtig, richtig wehtun könnte, falls er auch letztlich ausfallen wird. Und zwar, ich schaue ganz geschwind, genau, Piroch ist ausgefallen, genau, der war es, Thomas Piroch, Mitte oder der Anfang der zweiten Hälfte musste er verletzt runter, ist ein ganz wichtiger Mann eigentlich für sie im Rückraum, deswegen sollte er ausfallen, macht es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, aber ich sehe auch nicht, dass sie da irgendwie in die Hauptrunde reinkommen, denn wenn wir auf das andere Spiel schauen, Robin, Norwegen gewinnt dominant gegen Ukraine, 39-22, Wurfquote 78%. Nochmal besser als bei den Franzosen und auch die, also ich habe nicht gemerkt, dass die vielleicht nicht ganz so fit sind.
Ja, total. Ähnliche Verteilung, was die Tore angeht. Super Start. Und deutlicher 1,5 bis 2 Klassenunterschied zu sehen in der Gruppe. Ne? Also die Aufteilung ist schon krass. Also die Tschechen und die Ukrainer fallen dagegen die Franzosen und die Norweger schon signifikant ab. Und das sind krass deutliche Ergebnisse zum Auftakt. Die Norweger besser gestartet, als ich es erwartet hätte. Simon Lüse ist natürlich, ne, noch so eine Sache, der ist ja nicht so ganz fit. Das ist ja schon auch einer der, ja, wichtigsten Spieler. Den konnte man jetzt natürlich perfekt nochmal zum Auftakt schonen. Guter Auftakt für die Norweger.
Ja. Und
Finde ich
Sander Sargosen
stark.
hat, ja, Sander Sargosen hat übrigens sein 200. Tor bei einer EM geworfen. Dann ist er erst der 5. Spieler, der diese Marke geknackt hat. Also von daher auch für ihn. Aber letztlich ist er, glaube ich, von denen, die da noch mit dabei sind, der Einzige, der ungekrönt ist. Mal gucken, ob das jetzt vielleicht bei diesem Turnier anders ist. Auch wenn natürlich die Chancen aufgrund der schweren Auslosung mit Sicherheit alles andere als als einfach dort sind. Und ja, also, wie gesagt, wir hatten eine spannende Gruppe A, sehr deutliche Ergebnisse in Gruppe C. Mal gucken, was so die morgigen Spiele, also die Spiele jetzt am Freitag so ein bisschen dann ein bisschen bringen werden, ob es da ein bisschen spannender wird. Ich hoffe es doch mal sehr, dass wir da ein bisschen auch was sehen werden. Die Italiener gehen rein gegen Island. Ich bin mal gespannt, wie sie sich schlagen werden. Ferrer gegen die Schweiz wird mit Sicherheit extrem spannend zu beobachten sein. Slowenien, Montenegro, das wird allein schon aufgrund der Rivalität mit Sicherheit ein heißer Tanz werden. Also von daher, glaube ich, bietet der Freitag dann noch mal wieder ein bisschen mehr Spannung in den anderen Gruppen und dann geht es dann richtig, richtig los, bevor es dann am Samstag dann weitergeht mit der deutschen Mannschaft. Ne, 20.30 Uhr gegen Serbien. Da sollte auf jeden Fall da der nächste Sieg eingefahren werden, um weiter Selbstvertrauen zu sammeln.
Definitiv. Ich hab auf jeden Fall Bock, hoffe auf etwas schöneres Spiel der deutschen Mannschaft. Es war, wie gesagt, das, was wir erwartet hatten, kein Handball-Leckerwissen. Andi Wolf sollte recht behalten.
Ja.
Und hat aber genau die richtige Antwort geliefert auf seine doch recht Forschenworte. Forsch ist ein guter Begriff. Ja, das passt. Das können wir so machen.
Ja, Benjamin Chateau hat es ja bei der ARD auch gesagt. Ihm hat es gefallen, man hat es ihm sichtlich angemerkt. Ja, lass uns vielleicht Robin kurz noch zum Abschluss ein, zwei Personalien aus der Bundesliga machen. Wir haben es ja gehört, Niklas Portner. Nee, jetzt Portner von Magdeburg, ich mir fällt gerade Vornamen gerade nicht ein. Wer lässt die SC Magdeburg im Sommer schon und wechselt nach Frankreich? Für den SC natürlich ein schwerer Verlust, aber kannst du es nachvollziehen? Nikola Portner, jetzt habe ich es wieder. Nikola Portner.
Ja, ich kann es total nachvollziehen. Es waren die letzten, was war es jetzt am Ende, anderthalb Jahre, diese Dopingwolke, dieses Dopingthema, die Sperre hing irgendwie immer so ein bisschen über ihm. Und er hat die Rückendeckung vom Verein bekommen, aber es war natürlich trotzdem eine super schwierige Zeit, glaube ich, für ihn. Und ich verstehe, wenn er sagt, ich möchte jetzt einfach einen Cut machen und möchte einen Neuanfang starten. Und da hat man ihm keine Steine in den Weg gelegt. Und ich glaube, dass es für die SC Magdeburg auch einfach okay ist, jetzt zu wissen, okay, es gehen beide. Und dementsprechend sortieren und ordnen wir uns neu auf der Torhüterposition. Es ist ja schon irgendwie, ich habe einen Rumor gehört, dass nach Mandic sogar auch Kuzmanovic kommen soll. Das ist ja immer mal wieder irgendwie im Gespräch. Weiß ich nicht unbedingt, ob ich den Magdeburgern dazu raten würde. Ich würde versuchen, echt einen absoluten Hochkaräter auch nochmal zu holen für die Torwartposition. Bei den Ambitionen, bei der Taktung, in der Magdeburg spielt, die wollen drei Titel gewinnen jede Saison. Da sehe ich doch dann jemanden eher vom Format Palika und Co. dort, um einem anderen Gerücht nochmal Feuer zu machen. Aber glaube, dass Magdeburg sich da gut aufstellen wird.
Ja, denke ich auch. Also ich meine, die haben mit Sicherheit, glaube ich, schon was auch im Petto, die haben mit Sicherheit, das wird die jetzt nicht überraschend getroffen haben, die werden mit Sicherheit mit Portner auch schon gesprochen haben, schon vorher und dann mit Sicherheit schon nochmal den Markt sondiert haben. Und das Kuzmanovic-Gerücht ist ja jetzt auch noch nicht neu, das ist ja auch schon ein bisschen länger am Brodeln, sage ich es mal so. Möglicherweise lagen sie vielleicht ja auch bei Anadin Zuljakovic zu, der hat jetzt auch angekündigt, dass er seinen Vertrag bei der HSG Wester nicht verlängert wird. Da geht es ja mal eher um möglicherweise Leipzig, beziehungsweise vielleicht sogar den HC Erlangen, wo er hinwechseln könnte. Wäre natürlich vielleicht auch eine Option für den dritten Torhüter, weil ich finde, er hat immer wieder gute Spiele, nicht diese super Konstanz, wie jetzt einen Mandic oder aber auch einen Kuzmanovic, aber so als Backup kann er immer vielleicht mal funktionieren. Aber ich denke, selbst wenn Leipzig oder dann Erlangen zuschlagen werden, würden die auch da einen guten Torhüter kriegen.
Absolut. Also als dritter Torwart definitiv, Mandic als zweiter und dann hast du noch jemanden irgendwie, der komplett Spiele auch alleine entscheiden kann. Das wäre eine gute Aufstellung, definitiv.
Ja. Genau, schauen wir mal jetzt, wie gesagt, wie es jetzt, wo Slunjakovic hinschlägt. Wir werden das mal genau natürlich beobachten. Vielleicht gibt er sogar schon während des Turniers eine Vollzugsmeldung. Vollzugsmeldung gab es nämlich schon auch beim SC Magdeburg und auch beim TVB Stuttgart. Und zwar ist es so, dass TVB Stuttgart sich Armin Damul gesichert hat von der MT Melsung und dafür wechselt Antonio Serradia nach nur einem Jahr bereits wieder zurück zum SC Magdeburg. Robin, Win-Win-Situation für alle Beteiligten oder wie würdest du es sehen?
Ja, Magdeburg holt sich halt wieder einen richtig starken Abwehrspieler, der da nochmal für mehr Beton sorgt, sage ich mal. Und einfach ein spannender Art Spielertyp ist, finde ich. Kann ich nachvollziehen, ist aus Spielersicht kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, weil er in Magdeburg doch schon eher wieder so in die anderthalb, zweite Reihe wechselt. Er wird jetzt nicht so massiv viel Spielzeit bekommen. In Stuttgart hat er definitiv mehr bekommen. Was Stuttgart dann aber aus dem Hut zaubert und Damul holt. Ich fand Damul ja unfassbar, bevor er nach Melsungen gegangen ist. Also da hat es noch nicht so ganz gefunkt. Das liegt aber auch daran, dass in Melsungen irgendwie ein bisschen der Wurm diese Saison auch einfach drin ist, so ein bisschen. Aber was der bei, korrigiere mich, Minden, abgeliefert hat, das war schon richtig, richtig gut. Und ich glaube, in so einem Team wie Stuttgart, wo er auch nochmal mehr Verantwortung tragen kann, kann es schon echt gut funktionieren. Freue ich mich drauf. Ja. Ich mag Damul als Spielertyp einfach.
Absolut. Also wie gesagt, wenn der wieder fit werden kann und in Topform kommen, ist das für den TVB auf jeden Fall ein Riesengewinn. Dann mit Max Hefer, mit Simone Mignon, also das kann schon richtig, richtig Spaß machen da auf der Position. Da haben die richtig wuselige Spieler, richtig Power aus dem Rückraum. Also das könnte echt funktionieren. Wie gesagt, Serradia kann ich mal nur damit erklären, dass er vielleicht gerne wieder Magdeburg spielen will und Titel gewinnen will, weil wie gesagt, offensiv ist er halt natürlich einfach hinter Christiansson, hinter Jönsson, da ist halt immer die zweite Geige, das muss man so ehrlich auch sagen, auch wenn er ein guter Spieler ist. Aber klar, wird vielleicht vor allem defensiv natürlich mit eingesetzt werden, weil da sind ja echt auch seine Qualitäten, definitiv. Und schauen wir mal, wie es das dann ausschlagen wird für beide Teams oder für die drei Teams. Magdeburg-Melsung muss jetzt auch natürlich entsprechend so ein bisschen Ersatz finden für Damul. Aber ich glaube, auch da war man nicht so, man hat sich, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet, glaube ich, aber letztlich die ganzen Verletzungen haben es ein bisschen schwierig gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, gut, vielleicht ist da wirklich ein Neuanfang auch richtig. Aber mal gucken, wie es jetzt dann für Melsung weitergeht, wen sie dann jetzt dann auch aus dem Hut zaubern müssen. Weil natürlich da muss man jetzt gucken, dass man da noch jemanden findet, der den Verein wieder ein bisschen weiter höher führt, nachdem es jetzt in dieser Hinrunde noch nicht so richtig rund gelaufen ist. Dann machen wir jetzt hier am Ende, sind wir am Ende angekommen, machen jetzt Schluss für heute Abend. Wir hören uns dann natürlich dann wieder demnächst, nach dem nächsten Deutschlandspiel natürlich, Deutschland gegen Serbien. Wie gesagt, Samstag 20.30 Uhr ist das Spielbeginn. Gucken wir mal, dass wir dann zeitnah möglichst zügig danach aufnehmen, dass ihr dann noch die nächste Folge findet. Deswegen solltet ihr unseren Podcast unbedingt abonnieren, mein Podcatcher eurer Wahl. Folgt uns bei Spotify, folgt uns natürlich aber auch auf Social Media, bei Instagram, bei Facebook, natürlich auch bei X mit dem Handel Anwurf jeweils. Und dann hören wir uns dann nächstes wieder hier. Bahnhof Anmal Talk auf Sport 1.